Ich hatte natürlich auch Vorurteile, genauso wie jeder in einem nicht sozialistischen Land, der aufgewachsen sozialisiert ist, hatten wir immer wieder gesagt bekommen, dass im Sozialismus, das ist ja alles einheitlich, wie unser Englischlehrer aus Großbritannien zum Beispiel, der als Lehrer bei uns in der Schule war, durch Entwicklungshilfe damals hat man Lehrer in den Länder geschickt, also die dann dort als Lehrer tätig waren, Frankreich, also Großbritannien auch, aber Deutschland auch.
Ich war Jungpionier, ich war Thälmann-Pionier und ich war dann auch FDJlerin. Ich war ja polnische Staatsangehörige, ja. Aber mein Gott, wieso nicht etwas beitreten, was total cool ist?
Es hätte auch keinerlei Vorteile erbracht, weil weil es sowieso eine Zeit war, in der sehr stark in den DDR-Strukturen nach sozialer Herkunft gewertet wurde. Wenn man ein Arbeiter- und Bauernkind war, dann hatte man alle Chancen für einen Studienplatz und als Pfarrerskind konnte man nie ein Arbeiter- und Bauernkind sein.
Das, was ich geworden bin, verdanke ich der DDR.
Die DDR und wir im DAAD. Eine Zeitzeugenbefragung. Folge 8. D+D+R gleich gleiche Chancen für alle.
Hier sind wieder vom DAAD Alexander Haridi und
Elke Hanusch
zu einer neuen Episode in Die DDR und wir im DAAD. Und heute beschäftigen wir uns mit Kindheit, Schulzeit, auf dem Weg zum Abitur in der DDR. Und man könnte fragen, wieso beschäftigt sich der Deutsche Akademische Austauschdienst, der ja per Definition im Hochschulbereich aktiv ist, wieso beschäftigt sich der mit Kindheit und Schule?
Zum einen sind Kindheit und Schule prägende Zeiten im Leben von uns allen. Und die Personen, die wir hier hören werden, haben als Ziel selbst oder gesetzt bekommen, ein Studium aufnehmen zu wollen oder zu müssen. Das heißt, ohne Abitur kein Studium, ohne Abitur keine Schulzeit. Und der Beginn der Schulzeit ist gepaart mit Kindheitserinnerungen.
Ja, und die Stimmen und Erfahrungen, die wir heute hören werden, haben wir geschöpft aus den 60 biografischen Interviews, auf die wir uns hier stützen in der ganzen Staffel. Und die meisten der Personen, die heute zu Wort kommen, sind tatsächlich DAAD-Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Hintergründen, aus dem Osten von Deutschland, aus dem Westen von Deutschland und auch aus dem Ausland, aus dem internationalen Netzwerk. Wir hören auch ehemalige, also Alumni, also Geförderte des DAADs und auch eine Wissenschaftlerin.
So ist es. Und dabei werden wir feststellen, dass Kindheits- und Schulerfahrungen ganz stark divergieren, dass wir bei Personengruppen Chancen auf Bildung wahrnehmen, die heute eher am Rand stehen. Andere wiederum werden berichten, welche Bildungschancen ihnen verwehrt blieben und welche Alternativen für sie möglich waren. Wir werden erfahren, dass soziale Herkunft wie heute auch eine große Rolle spielt, wenngleich eine andere Rolle.
Vielleicht mit anderen Vorzeichen manchmal
so ist
als
es.
Heute.
Ja? Genau, genau. Andererseits hinzu kommt, dass wir hören, welch große Wichtigkeit Leistung hatte. Gute Leistungen spielten eine Rolle, waren aber nicht immer der Schlüssel zum Erfolg. Und wir werden in dem Zusammenhang hören, welche Vorteile beim Zugang zu Bildung in der DDR bestanden. Wir werden Erinnerungen von Personen hören, die in der Schule in ihrem Heimatland über die DDR erfahren haben. Wir werden auch Erinnerungen von Personen wahrnehmen, die aus anderen Ländern kamen und in der DDR zur Schule gegangen sind. Ganz, ganz spannend, wie ich fand. Und natürlich werden wir von vielen Personen hören, die in der DDR zur Schule gegangen sind als deutsche DDR-Bürgerinnen und Bürger.
Und Bürger, ja, okay. Wir gehen jetzt quasi so ein bisschen in die Chronologie und zurück, also betrachten ja die 50er Jahre. Und hier hören wir zwei unserer Kollegen aus dem DRD, die beide die DRD-Außenstelle in Hanoi, Vietnam, geleitet haben und dort in Kontakt gekommen sind mit Vietnamesen, die in den 50er Jahren zur Schulausbildung in der DDR, genauer in Moritzburg bei Dresden waren.
Bei Dresden, ja. Und die sehr positiv darüber berichten, wie sie in ihrer Arbeit an der DRD-Außenstelle in Hanoi profitiert haben von den positiven Erfahrungen dieser vietnamesischen Kinder damals in den 50ern in der DDR.
Das sind natürlich Kaderkinder gewesen. Nicht? Das sind diese, man muss sich einfach vorstellen, Vietnam in den 50er Jahren bitterarm. Und für die war die DDR in der damaligen Zeit, das war eine heile Welt. Das, plötzlich mussten sie nicht mehr hungern. Und sie bekamen eine Ausbildung. Und sie mussten noch nicht um ihr Leben fürchten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das waren so 11, 12, 13-jährige Kinder, die dann nach Moritzburg gegangen sind. Und wenn man heute mit denen spricht, das sind rührende Gespräche, das sind ja heute alte Leute, dann merken wir, was für eine Liebe zu Deutschland, ich will dieses Wort wirklich auch betonen, was für eine Liebe zu Deutschland da ist, was für ein positives Deutschlandbild die mitbringen. Aber in Lebensbedingungen, in Lebensumständen, die sie wie befreiend erlebt haben. Also das sind Situationen, die ich erleben durfte in Gesprächen, die mich tief berührt haben und die mir beigebracht haben, wo ich gelernt habe, da gibt es ein Erbe, was die DDR zugrunde gelegt hat, was sehr positiv ist. Nicht? Und von dem wir heute unter anderem in den akademischen Beziehungen profitieren.
Jetzt möchte ich doch erstmal von Ihnen wissen, Frau Stahl, kommen Sie aus Ost- oder aus Westdeutschland? Das war 2013. Und da habe ich gesagt, ich komme ursprünglich aus der ehemaligen DDR, ich komme aus Halle. Und da ging ein Lächeln über sein Gesicht und gesagt, mein Sohn studierte in Halle und er ist auch da geblieben. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das plötzlich da wieder eine Rolle spielte in Vietnam, wo man, aus welchem Teil Deutschlands man kam. Und ich meine, ist ja kein Geheimnis, eine kommunistische Diktatur. Und ich habe plötzlich wieder Verhaltensweisen bei meinen vietnamesischen Kollegen wahrgenommen, dass man, wenn man sich nicht ganz sicher war, ob das vielleicht nicht laut gesagt werden sollte, dass man erstmal diesen typischen Blick über die Schulter machte, um zu gucken, wer steht neben mir, wer steht hinter mir, wer könnte das eventuell hören. Und da habe ich immer gedacht, ah ja, das habe ich früher auch gemacht. Das war schon so eine Art Erinnerung, so eine Zurückversetzung in eine Zeit, wo eben Erinnerungen wieder hochkamen, die man dachte, man hat sie nicht mehr oder man hat sie verdrängt oder dergleichen. Und die vielen Alumni, es gab damals 7000, hatten wir in der Datenbank, also es ist schon sehr, sehr viel, die teilweise zurückreichten bis in die 50er Jahre. Also wenn man die Moritzburger Alumni von 55 und 56, damit sie die immer noch eine große Gruppe sind. Und wir haben sehr viel Alumni-Arbeit natürlich gemacht und ich habe sehr, sehr viele Alumni im ganzen Land kennengelernt.
Jetzt machen wir einen relativ großen zeitlichen Sprung von den 50ern, gehen wir in 70er, 80er Jahre. Wir hören zwei Personen, die aus anderen Ländern kamen, um in der DDR in die Schule zu gehen. Beide zur gleichen Zeit, wie gesagt, Ende der 70er, Anfang der 80er und die sich daran sehr, sehr lebhaft erinnern. Wir hören Katarzyna aus Polen und Heba aus Ägypten. Und zu Beginn erfahren wir, warum Katarzyna mit ihren Eltern in die DDR kam.
Also geboren bin ich in Łódź, Lodz, Litzmannstadt. Wobei als Zweijährige bin ich nach Warschau umgezogen, oder sind meine Eltern nach Warschau umgezogen. Und mein Vater war in der DDR, er wurde entsandt in die DDR als Vorsitzender der polnischen Jugend. Das heißt, es gab eine Entsprechung der Freien Deutschen Jugend aus DDR-Zeiten, der FDJ, hier in Polen. Das war ZSMP, Związek Sozjalistycznej Młodzieży Polskiej. Da hört man schon das Wort sozialistyczner, das heißt der Verein der sozialistischen polnischen Jugend. Und mein Vater wurde entsandt in die DDR als Vorsitzender dieses Vereins in der DDR. Also nicht Gesamtpolen, nicht Welt oder sowas, sondern halt in der DDR. Und das war im Jahr 79. Im Anfang des Jahres 1979. Und ich bin dann 79 in eine DDR-Schule gegangen, in die Clara Zetkin-Oberschule in Leipzig.
Und daran schließt sich Heba an, die berichtet, warum und wo sie zur Schule gegangen ist in der DDR.
In Ost-Berlin war das, nicht, für Heba?
So ist es.
Ich bin Anfang der 70er Jahre in Kairo geboren. Meine Eltern waren beide Angestellte an der Kairo-Universität, mein Vater später auch im Hochschulministerium und im obersten Universitätenrat. Das ist so das Gegenstück zur HRK in Deutschland. Ja, erstmal so aus der bürgerlichen Mittelschicht in Ägypten. Und mein Vater wurde dann 1978, hatte er einen Posten bekommen für die Kulturabteilung der ägyptischen Botschaft in der DDR. Und da begann so die erste Berührung quasi mit Deutschland und mit dem deutschen Bildungssystem, damals eben in Ost-Berlin. Und ich war damals 5,5, 6 Jahre alt und wurde dann auch in der DDR eingeschult und habe dort 4 Jahre meiner Schulzeit verbracht.
Beide, Katharina und Heba, sind ja heute Kollegin im DAD. Als Kinder, als ausländische Kinder in einer deutschen DDR-Schule, waren Sie schon was Besonderes? Es war ja,
sind Sie ja heute immer noch, aber...
ja, also besondere Persönlichkeiten,
ja.
Das haben wir gehört. Aber es war schon ein besonderer Fall und war nicht der Regelfall, dass Kinder aus anderen Ländern auf der Schulbank saßen in den 70er, 80er Jahren der DDR, sondern das war schon was, was Spezielles, was Außergewöhnliches. Und den beiden ist bewusst, ja, dass sie auch irgendwie speziell sind. Heba lebt in Ost-Berlin mit ihren Eltern und sie darf am Wochenende nach West-Berlin reisen, was ihren Mitschülerinnen und Mitschülern nicht möglich ist, verwehrt ist. Und auch Katarzyna wird nicht mit Samthandschuhen angefasst, aber schon als Gastkind besonders protegiert von ihrer Lehrerin.
Und behütet.
Und behütet, ne?
Dazu gibt es zwei schöne Interview-Auszüge, die wir uns einfach mal anhören sollten.
Das einzige Mal, wo, wirklich, das war das allereinzige Mal, wir hatten irgendwie irgendwas, irgendwie so ein Spottwettbewerb. Und man musste sich da irgendwie an so einem Seil über so einem See angeln. Ja. Ja. Und eine Freundin von mir ist reingefallen in den See, das war im Winter, und ich nicht. Und ich kann mich erinnern, als unsere Schuldirektorin leise zu einer Lehrerin sagte, ich habe es gehört, Gott sei Dank, dass die Kosselack nicht reingefallen ist, dann hätten wir aber Probleme. Ich weiß gar nicht, woher die Probleme kommen sollten. Also mein Vater war kein hohes Tier und ja, ich habe nie verstanden, wieso sie das gesagt hat.
Aber das Gefühl oder ne, dass es diese Unterschiede gibt, hatte ich hier auch schon in Deutschland, weil du hast natürlich auch als Diplomatenfamilie ganz anderen Zugang zur BRD. Natürlich habe ich auch miterlebt, wie ich im Unterschied zu anderen Klassenkameraden problemlos am Wochenende nach West-Berlin fahren konnte und gewisse Dinge mir leisten konnte, die man in meiner Klasse damals nicht kannte. Also dieser Unterschied war mir vorher schon bewusst.
Wir haben jetzt gehört, wie zwei Personen, die aus anderen Ländern kamen, sozusagen deren regionale Herkunft sie besonders gemacht haben in der DDR. Wir wollen jetzt mal so ein bisschen schauen auf die Unterschiede, die die soziale Herkunft von Personen im DDR-Schulsystem ausmachen konnte. Und beginnen wollen wir da mit der ehemaligen DAD-Kollegin Helga Katschmann, die ganz plastisch ihre Herkunft schildert.
Ja, also ich sage es mal ganz ehrlich, das, was ich geworden bin, verdanke ich der DDR. Meine Mutter war alleinstehend, 42 geboren, uneheliches Kind. Na, das war ja in der Kleinstadt. Na nun, nicht gerade ein Aushängeschild. Und
hier in Berlin?
Nö, bin in Jüterbock geboren, in Brandenburg. Es sagen hatten so die kleinen Händler, Ärzte und sonst was. Und da war das natürlich nicht gerade einfach. Aber meine Mutter war Telefonistin, die hat 314 Mark verdient. Ich habe schon in der Oberschule 45 Mark, heute würde man es vielleicht Sozialhilfe nennen oder BAföG oder sowas bekommen.
Also Helga Katschmann als Arbeiterkind in der DDR aus einfachen oder ja fast prekären Verhältnissen, ist dort gut aufgefangen worden offensichtlich in den Strukturen. Für sie waren Fördermöglichkeiten soziale und schulische. Und sie selbst ja, fasst das ja wirklich treffend zusammen und sagt, ich verdanke das, was ich geworden bin, der DDR. Es konnte einem aber auch anders gehen in der DDR und das berichtet Ruth Leiserowitz, deren Vater Pfarrer war.
Mein Vater war ein Pfarrer. Ich habe als Kind weder die Pionierorganisation besucht, noch die Freie Deutsche Jugend. Ich hatte auch keine Jugendweihe. Und insofern war ich ein Außenseiter in der Schule. Und trotz meiner hervorragenden Zensuren durfte ich auch nicht zur erweiterten Oberschule, also das heißt in die Gymnasialstufe, durfte also kein staatliches Abitur ablegen und durfte auch, also der erste Bildungsweg war mir verschlossen.
Es waren also nicht alle gleich. Herkunft spielte eine Rolle, in dem Falle die soziale, bei Helga Katschmann im positiven Sinne, anders als heute, wurden in der DDR proletarische, das heißt nicht akademische Haushalte bevorzugt, auf ihrem Bildungsweg behandelt, wohingegen christliche Haushalte mit großen Hürden, teilweise unüberwindbaren Hürden zu tun hatten.
Das heißt aber nicht, dass alle bürgerlichen Hintergründe schwierig waren oder das Abitur, ja, denen das Abitur verwehrt worden ist. Wir haben unter unseren Zeitzeugen auch Berichte darüber, wie man trotz oder wegen oder mit auf jeden Fall einem bürgerlichen Hintergrund auch bis zum Abitur gelangen konnte. Und wir hören den Kollegen Holger Finken dazu.
Ja, also ich bin in Berlin-Buch geboren. Das lag unter anderem daran, dass meine Mutter damals Medizin studierte in Berlin und bin aber nicht in Berlin, sondern in Dresden-Löbtau am Anfang und ab 65 dann in Radebeul bei Dresden in einer sehr schönen Gegend und Lage aufgewachsen. Mein Vater war Aachener, ist aus familiären Gründen, also hatte meine Mutter getroffen in Berlin, dann ab Ende der 50er in die DDR übergewechselt und war sowas, das gab es bei uns zwar gar nicht, aber so eine Art Unternehmensberater für große volkseigene Betriebe. Der hatte Soziologie studiert im Wesentlichen, im Westen, ob mit oder ohne Abschluss, wüsste ich gar nicht mehr zu sagen. Aber jedenfalls waren die da ganz angetan von seinen Beratungsleistungen. Und meine Mutter war, wie bereits erwähnt, hatte Medizin studiert und war Fachärztin für Lungenkrankheiten und dann auch Leiterin der entsprechenden polyklinischen Abteilung im Kreis Dresden-Land.
Das würde man ja nach westdeutschen Maßstäben ein bürgerliches Umfeld
nennen. Das kann man so sagen. Das würde selbst meine durchaus kommunistische Mutter zugegeben haben oder auch heute noch zugeben, ja, dass das ungeachtet von der politischen Ausrichtung sozial eher bürgerlich war, keine Frage, natürlich. Ja.
War das dann irgendwie was Besonderes in Radebeul in Ihrem Umfeld?
Ja, das war...
Gab viele von in Ihrer sozialen Schicht?
Also die meisten meiner Schulkameraden waren die Eltern, ja, Mitglieder von gärtnerischen Produktionsgenossenschaften oder LPGs oder also mehr oder minder eben private Bauern oder Gärtner. Mhm. Und Leute mit einem intellektuellen Hintergrund gab es eigentlich eher wenig.
Mhm. Wie haben Sie Ihre Schulzeit in Erinnerung?
Ja, ganz gut. Durch diesen bildungsbürgerlichen Hintergrund hatte ich natürlich gewaltige Vorteile und war eigentlich außer im Sport leider immer einer der Klassenprimusse zumindest. Bin dann auch völlig problemlos auf die erweiterte Oberschule gekommen.
Also Leistung war nötig und bürgerlicher Hintergrund musste nicht ein Hinderungsgrund sein. Kann man das so zusammenfassen?
Ich würde den Holger Finken so verstehen und vielleicht ist das eine Parallele zu heute, wenn er sagt, dass er wegen seines bildungsbürgerlichen Hintergrundes die Leistung erbringen konnte. Also das war ein wesentlicher Startvorteil für ihn. Und das sehen wir ja heute auch. Was man vielleicht auch als kleine Parallele zu heute sehen kann, ist die Situation des Lehrerkindes Jana Merzouk, auch eine Kollegin von uns.
Also ich komme ja aus der DDR. Ich bin 1969 in Mecklenburg-Vorpommern in einer Kleinstadt geboren. Das war Barth und ich bin dann aber 15 Kilometer weiter auch in einer Kleinstadt Rittnitz-Damgarten aufgewachsen. War dort in der Schule, oder Kindergarten, Schule und habe dann an der erweiterten Oberschule mein Abitur gemacht.
Ja.
Ja. Und danach bin ich nach Halle-Wittenberg an die Universität gegangen, um dort zu studieren.
Ja, aber lassen Sie uns nochmal zurückgehen nach Rittnitz-Damgarten und nochmal in die Schulzeit gehen. Waren Sie eine gute Schülerin? Sind Sie gerne zur Schule gegangen?
Also ja, dadurch, dass meine Mutter Lehrerin war, wir sind drei Geschwister zu Hause gewesen, waren wir sehr gut erzogen und behütet. In einer Kleinstadt, wo ein Lehrer den anderen kannte, durften wir unserer Mutter keine Schande machen und wir waren alles Einserschülerinnen.
Alle drei?
Alle drei.
Ja,
ja, also ich bin von der Polytechnischen Oberschule Ribnitz-Damgarten, Gerhard-Hauptmann-Oberschule hieß das damals, bin ich mit einem Durchschnitt von 1,0 empfohlen worden an die erweiterte Oberschule in Ribnitz-Damgarten. Das war die Parallelstraße dann, da war die nächste Schule.
Ja, wir haben jetzt einige Einzelbeispiele gehört und Kollege Holger Finken fasst das jetzt nochmal etwas systematischer zusammen, welche Bildungswege es gab und welche Rolle die Herkunftskategorie darin spielte.
Ja, ja, man hatte A, B, W und I. Also A waren die Arbeiter, B die Bauern, selten.
Ja.
I waren die Intelligenz und W waren die Werktätigen. Das waren bei näherer Betrachtung vor allem die Lehrerkinder. Mhm. Die haben ihren Kindern natürlich erspart, das I zu kriegen. Das hatte ja schon Nachteile.
Ja.
Und die haben dann W bekommen, was ungefähr so gut war wie A oder W.
Wir haben jetzt also verschiedene Stimmen gehört, die aus meiner Sicht sehr gut belegen, wie soziale Herkunft einen Unterschied machen kann. Du hattest vorhin schon erwähnt, am Beispiel unseres Kollegen Holger Finken, dass aber auch Leistung eine ganz, ganz große Rolle spielt. Nochmal zur Erinnerung, wir hatten ja am Anfang gesagt, dass das Ziel der Personen, mit denen wir hier sprechen, das Abitur war, um ein Studium aufnehmen zu können. Und wenn wir nun einige Beispiele von Wegen zum Abitur hören, werden wir feststellen, dass Leistung, sehr gute schulische Leistung, den Weg zum Abitur ebnen konnten, aber nicht zwingend mussten. Definition ist ja auch, was sind denn gute bzw. sehr gute, ausgezeichnete Leistungen in einem Land wie der DDR? Ein Weg, sozusagen die Norm, der Normalfall zum Abitur, war der Besuch der erweiterten Oberschule, kurz EOS. Wir werden den Begriff häufiger hören. In den kommenden Interviewauszügen manche Personen, die über ihren Weg zum Abitur sprechen, werden auch den Begriff Gymnasium verwenden, um die heutigen Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen. Der Begriff Gymnasium existiert in der DDR nicht. Wie gesagt, es war die erweiterte Oberschule, kurz EOS, die man von der 8. bis zur 12. Klasse besuchte und später dann auch nur 11. und 12. Klasse.
Aber war es nicht so, dass die EOS nicht der einzige Weg war zum Abitur, sondern es gab auch noch andere Möglichkeiten, dorthin zu kommen?
In der Tat gab es auch andere Möglichkeiten. Einige konnten diese freiwillig nutzen und andere waren gezwungen, diese zu nutzen. Und auch dazu werden wir einige Stimmen hören. Wir beginnen mit Herrn Petzold, den du interviewt hast, und werden weitere Stimmen hören. Carsten Walbiner zum Beispiel, ehemaliger Kollege im DAD.
Dann Matthias Gelbrich.
Richtig.
Ein DAD-Geförderter aus Berlin.
Und diese drei Personen berichten über ihren Weg an die EOS.
Also in meiner Schulklasse, wir waren drei Parallelklassen und das waren geburtenstarke Jahrgänge. Während der 8. entschied sich, ob du auf die erweiterte Oberschule, also was Gymnasium, sage ich mal, das war eben 9., 10., 11., 12. Klasse, es waren nur 4 Jahre, entschied sich, wer dahin geht. Und allein in meiner Klasse waren 36 Schüler und Schülerinnen, wir waren genau 18, daran erinnere ich mich, und die anderen Klassen sind genauso groß gewesen. So, und von diesen sind nach der 8. 5 aufs Gymnasium geschickt worden. Und es gab eben einen Proporz, ein bestimmter Prozentsatz Arbeiter-Bauernkinder, Offizierskinder zählten zu Arbeiterkinder, mussten dabei sein, und Intelligenzkinder hatten es besonders schwer. Und insofern, ich bin leistungsgedrillt groß geworden, weil für meine Eltern feststand, dass ich studieren sollte, und ich wollte das auch, aber man musste auch dahin kommen. Ja. Ich wurde nicht unterfordert.
Und was ich sozusagen berichten kann, betrifft jetzt tatsächlich nur mich beziehungsweise diese erweiterte Oberschule in Weimar. Also aus der Klasse, in der ich vorher war, konnten 4 Schüler, das muss man sich heute mal vorstellen, dass aus einer Klasse mit 25 Schülern nur 4 aufs Gymnasium gehen dürfen. Ja. Das waren in diesem Falle tatsächlich die 4 Leistungsbesten. Allerdings gab es da von Anfang an keine Garantie. Also man brauchte gute Leistung, aber dann kam tatsächlich das Elternhaus. Also ich kam aus einem sogenannten Intelligenzhaushalt. Das war jetzt nicht unbedingt ein Vorteil. Allerdings war das in Weimar die Norm. Also weil es relativ wenig Industrie gab. So die Arbeiterklasse war relativ schwach vertreten. Also dort gab es schon eine Vorauswahl, und ich habe auch bei meinen Klassenkameraden dann auf der Oberschule Fälle gehabt, wo nicht nur die Leistungsstärksten aus den jeweiligen Schulen den Zugang bekommen haben. Was da genau an Kriterien angewandt wurde, vermag ich nicht zu sagen.
Also es war ja in der DDR nicht so einfach zu studieren. Es gab auch in der 10-klassigen polytechnischen Oberschule, wie das hieß, gab es ja nur wenige, die Chance hatten zu studieren. Es war ja also aus meiner Klasse so 2 oder 3 vielleicht, ja, und die dann auf die erweiterte Oberschule gehen konnten überhaupt. Und das war dann halt, ich hatte sozusagen da das Glück, dass das geklappt hat. Und ja, es hatte sicher was mit den Leistungen zu tun, die ich dann hatte, aber viele sind auch dann über einen zweiten Bildungsweg, Berufsschule, dann hingekommen.
Wir haben jetzt 3 direkte Wege zum Abitur über die EOS gehört. und erfahren jetzt von zwei Beispielen für einen zweiten Bildungsweg, den Alternativen, einmal gewählt als Option und einmal quasi erzwungen vom System.
Okay, ich bin aufgewachsen in Prenzlauer Berg, bin auch in Prenzlauer Berg zur Schule gegangen und dann habe ich eine Berufsausbildung mit Abitur begonnen bei der Deutschen Reichsbahn als Fernmeldemechaniker. Heute würde man duale Ausbildung erst nennen. Das war ein üblicher Weg, wenn man neben dem Abitur noch einen Beruf erlernen wollte. Und mein Vater redete immer auf mich ein und sagte, du musst unabhängig sein vom Staat, du darfst dich nicht erpressen lassen, du willst nicht 3 Jahre zur Armee, hatte er recht. Und wenn du einen Beruf hast, kann man dich mit dem Studienplatz nicht erpressen, dann kannst du immer sagen, ich habe ja einen Beruf, ich arbeite in diesem Beruf weiter. Das war sozusagen die Strategie. Die musste dann nicht mehr aufgehen, weil es dann auch egal war. Aber das war sozusagen die Idee dahinter.
Das war die Idee. Und der, sagen wir mal, der einfachere oder normale Weg wäre gewesen, auf die erweiterte Oberschule
genau, zu gehen. Genau, 2 Jahre auf die erweiterte Oberschule zu gehen, wäre der normale Weg gewesen. Und 3 Jahre war dann ein bisschen erschwerlicher, weil man gleichzeitig eine Ausbildung machte und das Abitur, hatte man auch eine stärkere Stundenbelastung und halt auch keine Ferien, sondern Urlaub, also wie ein Auszubildender heutzutage. Mhm. War dann ein bisschen anstrengender. Ich würde es, wenn ich gewusst hätte, hätte ich es so nicht gemacht.
Sie haben also an einem evangelischen Gymnasium Ihr Abitur abgelegt, 1978. Und damit war aber nicht die Hochschulzugangsberechtigung erteilt worden, sondern Sie hätten nur Theologie studieren können.
Ja, mit diesem Abschluss im kirchlichen Oberseminar in Hermannswerder hätte ich an jeder kirchlichen Hochschule in der DDR, aber auch an den Universitäten Theologie studieren können. Das hat mich aber nicht interessiert, weil ich keine Berufschristin werden wollte. Mhm. Ich war immer noch der Überzeugung, dass ich eine Christin bin, aber dass diese Personen alle dann in kirchliche Profile gedrängt wurden, das widerstrebte mir. Und ich war der Meinung, es müsste auch noch andere Wege geben. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, habe dort angefangen, in der Staatsbibliothek zu arbeiten und habe mir eine Platz in einer Abendschulklasse in der Volkshochschule erkämpft. Das war auch nicht so leicht, dort ein Abitur zu machen. Denn alle Möglichkeiten, das Abitur zu erwerben, wurden von dem Volksbildungsministerium sehr stark eingeschränkt und kanalisiert, weil man nicht so viel Hochschulstudiumsberechtigte haben wollte, für die wenigen Studienplätze, die es gab. Mhm. Mhm.
Verstehe. Und Sie haben dort dann aber das Abitur an der Volkshochschule noch, also das allgemeine Abitur dann nochmal absolviert, ja?
Ich habe 1981 noch einmal Abitur gemacht, also diesmal in einer etwas anderen Fächerkombination, unter anderem mit Russisch, mit wesentlich weniger Mathematik und wesentlich weniger Englisch, aber dafür dann eben auch noch in Chemie und also stärker naturwissenschaftlich. Und in der DDR konnte man sich jährlich einmal für einen Studiengang bewerben. Also das war schon sehr schmal. Ich habe mich von 1981 bis 1985 jährlich zum Studium beworben.
Wir sind ja hier eine Art historischer Podcast. Wir müssen uns immer vergegenwärtigen, dass die Stimmen, die wir jetzt eingefangen haben, berichten über Ereignisse, die sehr weit zurückliegen, je nach Lebensalter, 20, 30, 40 Jahre. Oder länger und natürlich verdichten sich die Erinnerungen, verklären sich vielleicht, verändern sich. Erinnerung wird rekonstruiert, festigt sich im Kopf und Wir fanden aber besonders interessant, auch zu hören, wie die kindliche Perspektive damals, auf die kindliche Wahrnehmung noch erinnert wird. Und das schildern uns hier weitere Zeitzeugen.
Wir beginnen mit der Wahrnehmung der zwei politischen Systeme durch die Augen von Kindern und Jugendlichen. Und dann natürlich diejenigen, die etwas über die DDR und Kindheit und Schulzeit in der DDR wissen, werden vielleicht schon darauf warten, wann kommen denn endlich die Pionierorganisation und die Freie Deutsche Jugend. Das wird der zweite Block sein. Wir werden
unvermeidbar
hören, wie unsere Interviewees sich gefühlt haben mit der weißen Bluse, dem blauen Halstuch, dem roten. Vielleicht haben sie auch das blaue Hemd der Freien Deutschen Jugend angezogen. Vielleicht auch nicht. Und wir starten wieder mit unseren Kolleginnen Katarzyna Kozulak und Heba Talafati und leiten dann über zum DAD-Alumnus Karamba Diaby.
Ich glaube, man hat damals die Teilung der Welt in sozialistische Staaten und in die kapitalistischen Staaten einfach hingenommen. So war die Welt aufgeteilt. So war es und so sollte es wohl auch immer bleiben. Und ich wusste, dass die Kapitalisten schlecht waren. Wieso? Nicht ganz. Ich weiß nicht, was wäre, wenn ich mit 20, 30 in dieser Situation ja, damals gelebt hätte. Als Kind war das Leben so einfacher. Es gab das Gute und das Schlechte und wir waren das Gute.
Und anders als deine Mitschülerinnen und Mitschüler, eben konntest du ja in dem Alter auch schon sagen, ja, dass es zwei deutsche Staaten gibt und dass genau. Die verschieden sind.
Ja.
Interessant. Und der Bezug zu Deutschland und zur deutschen Sprache und Kultur hat dich auch nicht verlassen. Im Gegenteil, genau. Er hat dich zur Germanistik geführt, der Matura, nach dem Abitur.
Ja, also ich denke, das hat auch etwas mit dem Bildungssystem damals zu tun, das ich erlebt habe. Man muss mich sprachlich sehr gefördert haben, in einer Weise, dass ich sehr viel gelesen habe, dass ich diese Sprache liebgewonnen habe und unbedingt weiterhin diese Sprache sprechen wollte und sie auch studieren wollte. Das finde ich nach wie vor, weil ich selber erlebt habe. Und wenn ich auch dieses Bildungssystem so positiv in Erinnerung habe, ist es bestimmt auch, hat es bestimmt auch Seiten, die durchaus positiv sind, würde ich sagen. Und das Interesse ist geblieben. Ich wollte unbedingt deutsche Literatur studieren und habe das dann auch gemacht an der Uni Kairo Anfang der 90er Jahre, also 1990, genau das Jahr der Wiedervereinigung, habe ich auch mein Studium begonnen an der Uni Kairo der Germanistik.
Ja, also durch die Schulbildung weiß man, aber Geschichte in Senegal wird sehr, sehr viel über Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg wurde sehr, sehr viel in der Schule gelehrt. Und da wusste ich natürlich von den beiden deutschen Staaten. Das eine war kapitalistisch, nach unserem damaligen Jargon. Und dann das andere war sozialistisch. Und da wusste ich ganz genau, wie der Unterschied ist. Ich hatte natürlich auch Vorurteile, genauso wie jeder in einem nicht-sozialistischen Land, der aufgewachsen sozialisiert ist, hatten wir immer wieder gesagt bekommen, dass im Sozialismus, das ist ja alles einheitlich, wie unser Englischlehrer aus Großbritannien zum Beispiel, der als Lehrer bei uns in der Schule war, durch Entwicklungshilfe damals hat man Lehrer in den Länder geschickt, also die dann dort als Lehrer tätig waren, Frankreich, also Großbritannien auch, aber Deutschland auch. So, und mein Englischlehrer zum Beispiel hat uns gesagt, sozialistische Länder, das sind Länder, wo alles einheitlich ist. Zum Beispiel Zahnbürste. Wenn du in einem Hausbesuch gehst, siehst du, alle haben gleiche Zahnbürste. So, und Bekleidungen. Ich bin dann in der DDR gekommen mit der Vorstellung, die jüngeren Mädchen, die ich dann sehe auf der Straße, die werden alle gleiche Uniform haben, alle haben gleiche Rock, alle haben gleiche Pullover im Winter und mit dieser
alle hatten die gleiche Zahnbürste. Gott sei Dank nicht dieselbe Zahnbürste.
Ja.
Das sind ja Erinnerungen aus der jugendlichen Wahrnehmung. Und die Jugend, die war allerdings organisiert in der DDR.
Und uniformiert.
Und uniformiert. Und Pionier zu sein oder nicht zu sein, war eine wichtige Frage.
Und häufig die entscheidende. Viele haben sich diese Frage gar nicht gestellt. Andere wiederum haben diese Frage mit Nein beantwortet.
Ja, und was galt eigentlich für die ausländischen Kinder in der DDR? Waren sie auch diesen Zwängen unterworfen oder liefen sie quasi nebenher aus der Reihe?
Das werden wir jetzt hören. Zum einen von Heba Talafati und zum anderen von Katarzyna Kozielak.
Es war insgesamt eine positive Zeit aus meiner Sicht. Aber natürlich gab es auch Dinge, wo man sich als Kind fragt. Ne? Also bestimmte Dinge, die anders waren, wo auch meine Eltern viel gefragt haben, weil ihnen auch wichtig war, dass jetzt auch dieses politische, sprich das ganze Pionierwesen, also auch dieses System an den DDR-Schulen, dass ich, soweit es nötig war, vieles mitmache, aber eben auch, dass sie mich in einer gewissen Weise vor bestimmten Ideen oder so schützen müssen. Und dann haben sie auch entschieden beispielsweise, dass wir beim Pionierwesen nicht dabei sind. Und das wurde auch respektiert, das war kein Problem. Aber ich habe irgendwann mal gemerkt, es gibt auch Dinge, wo wir anders sind. Aber insgesamt habe ich mich als Kind sehr wohl gefühlt.
Ich kann eigentlich nur über die DDR-Schule berichten. Ich weiß es nicht, ob das auch generell für Deutschland zutrifft. Aber es gab auch viele zusätzliche, Zirkel. Und ich war dann in allen möglichen, Handwerkszirkel, Leichtathletik habe ich angefangen zu trainieren, alles Mögliche. Also ich sage bis heute noch, dass ich im Herzen ein Ossi bin. Mir hat die Zeit unglaublich viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt danke der Kindheit Glück, es waren die schönsten Tage. Ich glaube nicht, dass es das ist oder das bestimmt auch teilweise. Aber ich bin jemand, der es gerne hat, wenn alles gut organisiert ist, durchdacht, geplant. Und das Gefühl hatte ich in der DDR, dass alles gut organisiert war, auch in der Schule. Ich war schon auch als Kind jemand, der es gerne hatte, sich zu vereinen. Ja.
Dann warst du natürlich auch Pionierin.
Aber natürlich.
Ja.
Ich wusste es nicht als polnische Staatsangehörige. Das heißt, mir war es freigestellt, ob ich dabei sein will. Und ich wollte natürlich dabei sein. Ich war Jungpionier, ich war Thälmann-Pionier und ich war dann auch FDJlerin. Weil ich war über 8 Jahre in der DDR. Das heißt, wir sind, ich glaube, erst 87 wieder zurückgekommen nach Warschau. Ich kann mich an die Appelle erinnern, an das Marschieren. Und ich war dann auch, ich glaube, ab der 2. Klasse immer so eine typische, ich würde gerne sagen, 1,0 Schülerin. Nicht ganz. Ich hatte immer Probleme mit Betragen und mit Musik. Aber ja, ich war auch als FDJlerin bei solchen Treffen in Berlin. Das heißt, ich kann mich auch erinnern, wie ich in einer großen Gruppe von jungen Leuten da an Erich Honecker vorbei marschiert bin. Und ich kann mich auch daran erinnern, wie der Unterricht immer begonnen wurde mit seid bereit, immer bereit, für Frieden und Sozialismus, seid bereit, immer bereit, an die regulären Appelle und daran, wie stolz man war, als man endlich FDJlerin war und nicht mehr seid bereit, immer bereit reagieren musste, sondern für Frieden und Sozialismus Freundschaft.
Das war die höhere Stufe.
Das war die höhere Stufe. Dann war man erwachsen.
Ich finde bemerkenswert und war offen gesagt überrascht, wie klar und begeistert Katarzyna von dieser Pionierzeit erzählt. Und im Gespräch habe ich natürlich auch nachgefragt oder ich habe mich gefragt, ist das unreflektiert? Ist das jetzt naiv? Nein, ist es nicht. Aber sie hat die Dinge, so wie sie sie damals als 6-, 7-, 8-Jährige empfunden hat, wiedergegeben. Und natürlich sieht sie das heute anders, sagt sie in dem Interview auch und führt das so aus. Und Aber es ist interessant, das mal so zu hören. Aus deutschem Munde habe ich so ein unbefangenes Bekenntnis zu diesem Jugend- oder Kindheitserlebnis noch nicht gehört.
Vielleicht sind viele nicht so gern organisiert, wie sie das sagt. Das fand ich auch sehr interessant, dass sie sagt, sie hat es gern organisiert. Und da sind diese Pionierorganisationen und diese ganzen anderen Aktivitäten, die in diesem Rahmen durchgeführt wurden, waren für sie persönlich genau richtig.
Also sie hat die Schokoladenseite quasi des Systems da genießen können und davon profitiert.
Ja, ja.
Es konnte aber auch ganz anders laufen.
In der Tat.
Ja, und die andere Seite der Medaille, wenn man quer zum System lag, zum politischen System und da ja nicht zum Mainstream gehören wollte oder nicht durfte oder nicht zugelassen wurde, war bitter und hart und hat Lebenswege abgeschnitten.
Ja, und manchmal ist es ja für Kinder oder für Kinder generell gar kein Wollen, sondern es ist ein Fakt. Sie werden hineingeboren in diese Situation und ihr Leben ist dadurch geprägt.
Davon berichtet uns gleich Ruth Lazarowicz. Frau Professor Ruth Lazarowicz, muss ich korrekterweise sagen, sie ist Osteuropa-Historikerin. Ich habe sie in Warschau getroffen, da war sie stellvertretende Direktorin des Deutschen Historischen Instituts. Und erwähnenswert ist, dass sie nicht nur historisch-wissenschaftlich geforscht hat über diese Zeit, sondern selbst auch politisch aktiv war. Sie war auch Bürgerrechtlerin. Und hat sich in der Wendezeit, in der Reformzeit, auch als man dachte, man könne die DDR noch reformieren, sehr stark für die Demokratie und für die Bürgerrechte engagiert. Und sie blickt hier jetzt auch noch einmal zurück auf ihre Kindheit und auf die doch traurigen oder dramatischen Umstände für sie.
Ich habe als Kind weder die Pionierorganisation besucht, noch die Freie Deutsche Jugend. In erster Linie war das so Konsens meiner Eltern. Und das wurde auch begründet damit, dass die Statute der Pionierorganisation einen Glauben an Gott ablehnen und dass man das als Christ und noch dazu als Pfarrersfamilie ja nicht gutheißen könne. Und andererseits war es auch nicht attraktiv, in die Pionierorganisation zu gehen. Es hätte auch keinerlei Vorteile erbracht, weil es sowieso eine Zeit war, in der sehr stark in den DDR-Strukturen nach sozialer Herkunft gewertet wurde. Wenn man ein Arbeiter- und Bauernkind war, dann hatte man alle Chancen für einen Studienplatz und als Pfarrerskind konnte man nie ein Arbeiter- und Bauernkind sein, ganz egal an welchen Handlungen man teilgenommen hätte. Das war ein Schicksal, was wir mit vielen unserer uns bekannten und verwandten Kindern gleich hatten und damit lebte man eben.
Und damit lebte man eben. Und das soll auch der Schlusssatz sein für die heutige Episode. Ich danke dir, Elke, dass du diese Folge vorbereitet hast und hier mit mir zusammen präsentiert hast. Ich danke dir und freue mich auf weitere Folgen mit dir.
Gleichfalls.
Die DDR und wir im DAAD. Ein Podcast des DAAD.